Hey ihr Lieben, ich freue mich voll hier zu sein und wer sich jetzt fragt, wer ist denn eigentlich Jonathan? Das bin ich und ich war 7 Jahre in Remscheid und einige von euch kenne ich, wie zum Beispiel Wolfgang, Gunnar, Luise und Holger und so weiter, weil ich war dort sehr lange in der FEG Remscheid-Lennep, bevor ich weggezogen bin aus beruflichen Gründen und zwar, weil Gott uns oder damals auch mich in den vollzeitlichen Dienst berufen hat als Evangelist. Und mittlerweile lebe ich mit meiner Frau in Berlin und wir sind dort wirklich da, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und erleben wirklich richtig viele coole Dinge. Auch teilweise, dass Leute aus atheistischen Hintergründen eine Begegnung, eine Vision von Jesus haben. Ist das krass? Deutsche erleben, dass Jesus sich ihnen einfach zeigt, weil er ihnen voller Liebe einfach begegnet. Also echt Hammer. Ich könnte richtig viele Stories erzählen. Dazu fehlt jetzt leider der Raum, aber ich fange trotzdem einfach mal an mit dem, was ich auf dem Herzen habe. Und zwar das Thema, worum es mir heute gehen soll, ist einfach ein Segen zu sein. Also wie können wir in dem Ort, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, ein Segen sein und da einen gewaltigen Unterschied machen, weil ich behaupte, dass wir den tun, ganz alleine, weil wir als Christen in dieser Welt leben. Amen? Yes. Genau. Und nochmal ganz kurz nochmal 3 Dinge, damit ihr ein bisschen mehr davon mitbekommt, was wir machen. Zum einen, wir machen Evangelisation. Das heißt, wir gehen raus, 1:1, da wo Menschen sind, an die Hecken, an die Zäune, in die Parks, an die Plätze, wo die Leute abhängen. Und dort kommen wir einfach mit ihnen ins Gespräch und haben dort auch verschiedene Ideen auch entwickelt, um das ein bisschen leichter auch zu machen. Und das Zweite ist, wenn jetzt Leute sagen, boah, ich will davon mehr wissen, dann haben wir es auf dem Herzen, sie zu begleiten oder sie zu vermitteln an andere Christen oder Gemeinden oder in unsere Gemeinde, je nachdem, wo das passt und wo die wohnen und dann auch ihnen zu helfen, auch da so einen ersten Schritte auch im Glauben zu gehen oder da erstmal reinzuschnuppern. Und die Dinge, die wir erleben, das, was wir entwickeln, wo wir merken, boah, das geht, das funktioniert, das möchten wir nicht für uns behalten, sondern möchten das gerne teilen, Multiplikation, egal wo, egal mit wem, Christen, Gemeinden und so weiter. Einige von den Ideen, was wir gemacht haben, seht ihr hier hinten auf dem Tisch. Das, wo die Luftballons sind, dieser Turm da, den man drehen kann, das ist alles von uns entwickelt, aus der Praxis für die Praxis, um Menschen auch auf den Glauben irgendwo hinzuweisen oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das links daneben sind coole Sachen, die wir von Marburger Medien einfach mal mitgebracht haben, die echt auch total gut funktionieren, wie zum Beispiel, das ist mein Lieblingsding, eine Geburtstagskarte für Männer. 180er Schleifpapier. Macht dir nichts aus Falten. Und damit einen kleinen Schwenk auch zum Glauben rüber. Das ist echt coole, super Sachen, ganz viel Humor verpackt. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Gärtner beobachtet hast. Ich glaube, ja. Vielleicht machst du auch selber irgendwas. Und wenn du vielleicht so einen Gärtner im Frühjahr gesehen hast, wie der irgendwas macht, dann stellst du vielleicht fest und beobachtest du, ey, der macht zuerst den Boden dann ein bisschen locker, dann macht er vielleicht so kleine Löcher in die Erde und dann macht er so ganz kleine Körnchen da rein und dann macht er das wieder zu und hinterher sieht alles genauso aus wie vorher. Was hat das denn für einen Sinn gemacht, oder? Vertane Arbeit. Hätte er lieber irgendwo zu Hause irgendwo sitzen können. Und wenn du den Gärtner ansprichst und fragst, warum machst du das? Dann wird er dir sagen, warte mal ab. Komm etwas später wieder und schau dir das an, was daraus passiert. Und dann irgendwann, wenn du wiederkommst und ein bisschen Geduld hast, wirst du sehen, dass aus diesem Boden, wo er etwas hineingemacht hat, nämlich ein kleines Samengut, dann plötzlich eine kleine Pflanze wächst, die immer größer wird, wenn sie ab und zu mal gegossen wird und daraus etwas Wunderschönes entsteht, was man essen kann oder was schön aussieht. Blumen. Das sind so Dinge einfach, die einige Zeit brauchen. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe auch gehört, Remscheid war eigentlich so eine richtige Regengegend, ne, wo es im Sommer richtig viel regnet. Ich habe da viele Jahre als Erlebnispädagoge gearbeitet. Ich weiß, wie das draußen manchmal sich anfühlt. Aber auch dieses Jahr war es richtig trocken. Und die Erde war so trocken, dass man eigentlich gar nichts Richtiges machen konnte. Und die Bauern haben sich beschwert und alles drum und dran. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du über Menschen denkst, die Gott noch nicht kennen. Vielleicht hast du auch manchmal so das Empfinden, das ist ja genauso wie so eine trockene Erde. Da kommt ja gar nichts an oder die wollen ja gar nicht. Das ist wie wenn du jetzt irgendwie Menschen auch sagen willst, hey, es gibt Gott, du kannst ihn erleben, probier es mal aus. Und die Leute denken so gefühlt vielleicht, wenn du das so empfindest, boah, nee, danke, das will ich alles nicht. Und genau um dieses Thema soll es mir auch ein bisschen mitgehen. Und da möchte ich euch etwas Mut machen, weil ich glaube, dass Gott eine ganze Menge vorbereitet hat. Und dass die trockene Erde, die wir manchmal so wahrnehmen und sehen, nicht das Letzte ist, das letzte Wort, was Gott gesprochen hat, sondern dass Gott auch aus trockener Erde, auch aus Menschen, die scheinbar erstmal so gar nicht so zum Draht zu Gott haben, trotzdem ganz, ganz, ganz viel Liebe hineinsehen möchte und ihnen auch damit zeigen möchte, ich bin da. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus einem Buch, aus der Bibel, was man nicht so oft liest, und zwar aus dem Buch Prediger. Und da lese ich erstmal mal den ersten Vers. Da steht eine Aufforderung: Wirf dein Brot hin auf das Wasser, denn nach einiger Zeit wird es wieder zu dir zurückkommen. Eine Aussage, eine Aufforderung, die erstmal ziemlich interessant klingt, sein Brot einfach aufs Wasser zu werfen. Eine Auslegung geht dahin, dass das auch so, die Israeliten haben ja teilweise auch dann im Zweistromland Ägypten gelebt und da war das wirklich so, wenn der Nil Hochwasser hatte, da wurde richtig dann angestaut, angeflutet alles, war alles voller Wasser und dann hat man einfach so Samen genommen, Getreide und hat das so aufs Wasser geworfen und hat dann, wenn das Wasser dann langsam eingesickert ist, dann irgendwann kamen so ganz gute, fruchtbare Pflänzchen raus, die wirklich getränkt waren von Wasser und wo ganz, ganz, ganz viel Frucht entstanden ist und es sich wirklich gelohnt hat, diese Aufgabe zu machen. Wir als Christen, wir sind auch manchmal aufgefordert, etwas zu tun. Und es kann sein, dass wir dass Gott uns zu einer Sache herausfordert und auffordert, wo wir erstmal keinen Sinn sehen. Genauso wie mit so einer Aussage, wenn man damit nichts anfangen kann. Und dann ist die große Frage, was ist das Wichtigste, wozu möchte Gott uns herausfordern? Dass wir etwas verstehen oder dass wir zuerst handeln? Wir Menschen sind ja so, dass wir gerne verstehen wollen. Wir wollen wissen, was machen wir, was passiert daraus und am besten sehen wir schon, okay, wenn wir das machen, dann passiert das und das hat Erfolg. Aber Gott ist oft ganz andersherum. Er fordert uns manchmal auch erst auf und sagt, okay, zuerst handle. Und wenn du handelst, und wenn du etwas tust, auch wenn du noch nicht den Sinn dahinter siehst, wirst du merken, dass ich mich dazu stelle und dass etwas Wunderbares passiert. Ich bin Evangelist, meine Frau ist Evangelist. Und ich sag's einfach, keiner von euch, wenn er nicht die klare Berufung hat, muss als Evangelist da irgendwelche fremden Menschen anpredigen. Aber jeder von euch hat Nachbarn, hat Freunde, hat Arbeitskollegen, hat Leute im Umfeld, die Gott noch nicht kennen. Und Gott hat dich, das ist kein Zufall, dass du da bist, weil Gott hat dich da hingesetzt an diesen Ort, damit du einen Unterschied machst und ein Segen bist. Auch wenn du zuerst denkst, okay, der Typ, der ist immer so schlecht drauf, was soll ich dem schon von Gott erzählen? Oder der andere, der hat mich schon mal komisch angeguckt, nee, also fange ich lieber gar nicht erst an. So sind so manchmal so Situationen in unserem Alltag, wo wir auch so denken, okay, was hat's für einen Sinn? Und das, was Gott auf dem Herzen hat, ist, Menschen herauszuholen aus ihrer schlechten Laune, Menschen herauszuholen aus ihrer Depression, herauszuholen aus diesem Frust des Lebens und ihnen eine Hoffnung zu geben. Und Gott hat sich entschieden, dich und mich zu gebrauchen. Und dein Brot, also praktisch den Glauben auszuteilen, zu sehen, auch wenn du am Anfang denkst, okay, ich weiß gar nicht, was das für einen Sinn hat. Aber Gott verspricht etwas, er sagt, wenn du austeilst, dann wirst du nach einiger Zeit den Erfolg sehen. Und das ist eine Sache, die musst du nicht machen, sondern die macht Gott. Und er gebraucht einfach dein bisschen, was du dazu beiträgst. Handeln ist das, worauf es ankommt. Handeln ist das, was den Unterschied macht in deinem Alltag, in deinem Leben. Das ist Daniel. Daniel habe ich vor vielen Jahren, als ich noch studiert hatte, mit einem Auto mal mitgenommen. Und ich habe mir es damals zur Angewohnheit gemacht, dass ich gesagt habe, Herr, bitte gib mir einfach ein vorbereitetes Herz, gib mir einfach jemand, der offen ist für den Glauben oder leite du einfach diese Gespräche. Kaum sitzt Daniel im Auto auf einer Strecke von 500 Kilometern, hatte ich irgendwie so eine Gelegenheit, um irgendwie mal so einen Brocken hinzuwerfen. Ich weiß nicht mehr, was genau ich gesagt habe, aber es war irgendwie was in Bezug auf das, was er gesagt hat, in Bezug auf Gott. Ich glaube, zum Thema, ja, ich bin froh, dass ich Hoffnung bei Gott gefunden habe in meinem Alltag, in meinem Leben. Und er griff das sofort auf. Er sagte sofort, ja, das ist interessant, bist du Christ? Ja, ich habe da auch ein paar Fragen. Und er stellte mir eine Frage nach der anderen. Er war ungefähr 21 Jahre alt. Und so am Ende der Fahrt, 500 Kilometer, hatte ich so diesen Impuls nach, gib mir deine Bibel. Ich hatte eine Bibel, also Neues Testament von den Jesus Freaks. So eine graue, ich weiß nicht, ob ihr die da kennt. Ja, die ist voll cool, ne? Die hatte ich im Auto und die habe ich total geliebt, weil es ist halt schön mal hinten, da stehen noch so ein paar Bibelverse drin zu verschiedenen Themen, wenn du traurig bist und so weiter. Und ich hatte nur eine und dann habe ich so irgendwie gemerkt, nee, gib ihm diese Bibel. Und dann habe ich das gemacht und habe ihm gesagt, hey, ich würde dir die gerne schenken, aber du versprichst mir, dass du drin liest. Und sagt er, ja, das mache ich. Wir haben uns komplett aus den Augen verloren und viele Jahre später habe ich so geplant, nach Australien mal zu gehen, eine Auszeit zu machen. Das war vor meiner Zeit als Evangelist und gerade diese Übergangsphase nach Remscheid. Und dann schaue ich bei Facebook und sehe da, wie jemand was über Australien schreibt, dass er in Australien ist. Und ich schreibe ihn an und sage, hey, es tut mir leid, ich weiß gar nicht mehr genau, woher wir uns kennen, aber wir sind ja befreundet bei Facebook. Und dann schrieb er mir zurück, hey Jonathan, ich bin so dankbar, dass du mir schreibst. Weißt du, du hast mich damals mit dem Auto mitgenommen und du hast mir was von Gott erzählt. Heute bin ich Missionar in Australien. Das ist so der Hammer. Ich habe ihn dann besucht in Sydney und er hat mir seine Geschichte erzählt und mir gesagt, Jonathan, du warst der Erste und der Einzige, der mir in Deutschland je was von Gott erzählt hat. Auf der einen Seite habe ich mich total gefreut, dass ich derjenige sein durfte. Auf der anderen Seite war ich schockiert, dass ich gedacht habe, wie kann das sein, dass ein suchender Mensch im Alter von 21 Jahren noch nicht einen irgendwo mal über den Weg kommen lassen hat, der ihm irgendwas über Gott erzählt hat. Mit so vielen Fragen, die er hatte, mit so viel Hunger nach mehr. Das hat mich tief berührt, aber dass Gott einfach sein Herz gesehen hat und gesagt hat, okay, irgendwann schicke ich dir jemanden über den Weg. Und ich glaube einfach, dass es viel, viel mehr Menschen gibt, die wirklich so einen Hunger in sich tragen. Das sieht man den Leuten nicht an, nicht immer. Aber wenn wir einfach so diesen Brocken hinwerfen, also das aufs Wasser werfen und einfach mal so Leuten mal so vielleicht eine Sache sagen, boah, ich habe irgendwas, wenn es sich anbietet, irgendeine kleine Sache über den Glauben oder dass sie halt merken, du bist Christ, dann können die Leute darauf reagieren und können auch anfangen, ihre Lebensfragen zu stellen. Und dann entsteht etwas Wunderschönes, was Gott schon längst vorbereitet hat. Dieses Erlebnis und viele mehr findet ihr auf unserer Ideen-Webseite glaub-teilen.com/erlebt. Da könnt ihr gerne mal reingucken und euch inspirieren lassen. Wir gehen ein bisschen weiter im Text, Prediger 11. Ich überspringe zwei Verse, Vers 4 und 5. Wer immer nach dem Wind sieht, wird nie ernten. Wer immer nach dem Wind sieht, wird nie sehen. Und wer immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten. Du weißt nicht, welche Richtung der Wind einschlagen wird. Auch kannst du dir nicht erklären, wie der Körper eines Kindes im Leib der Mutter entsteht. Ebenso verstehst du das Tun Gottes nicht, der alles bewirkt. Wenn du einen Bauern im Frühjahr fragst, wie wird der Sommer? Und er sagt dir, er wird wahrscheinlich sehr trocken. Oder es gibt nur Regen oder was auch immer. Würde dieser Bauer trotzdem sich im Frühjahr losmachen und sein Feld bestellen? Er würde trotzdem anfangen zu sehen und trotzdem alles zu tun, was in seiner Macht steht. Wenn der Bauer sagen würde, okay, es könnte eventuell ein schlechtes Jahr werden, ich mache mal lieber nichts, hat er keinen Ertrag, keine Ernte, das macht er aber nicht. Und übertragen auf uns, wenn wir die Herausforderungen, wenn wir die Probleme, vielleicht diese Angst von Ablehnung oder was wir auch immer dann so auch ehrlich empfinden, was auch wirklich real ist, wo wir auch nicht sagen können, ist ja egal, sondern es ist ja da. Wir dürfen mit diesen ehrlichen Sorgen, Ängsten und Dingen, die uns auch daran hindern, auch dass wir in Licht sind im Alltag, auch zu Gott kommen und sagen, Gott, mir fällt es so schwer, aber ich danke dir, dass du alles machst und dass du mich gebrauchst und zum Segen setzt. Dann wird Gott anfangen und er ermutigt mich, er ermutigt dich, er ermutigt uns, herauszukommen aus unserer Komfortzone und nicht auf den Wind zu sehen, nicht aufs Wetter zu gucken, nicht auf die Umstände zu gucken, nicht auf die Menschen, die vielleicht komisch reagieren können, sondern darauf zu schauen, auf den, der dem alles möglich ist, nämlich Gott. Ich finde den Ende von Vers total cool. Ebenso verstehst du das Tun Gottes nicht, der alles bewirkt. Und alles, das ist ein bisschen mehr als viel. Alles bedeutet sogar einiges mehr als fast alles, sondern alles bedeutet alles. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der wirklich den alle Möglichkeiten offen sind. Ich hatte euch am Anfang gesagt, es gibt Leute, die haben eine Vision, eine Erscheinung von Jesus gehabt. Selbst das ist ihm möglich. Gott ist alles möglich und er kann auch Dinge gebrauchen, wo du gedacht hast, okay, da hast du total verbockt. Oder einfach mal war auch mal schlecht drauf und hat jemanden irgendwie nicht so gut begegnet. Gott kann das trotzdem auch zum Guten führen. Nämlich zum Beispiel, wenn du zu der Person hingehst und sagst, hey, es tut mir leid, ich war voll der Arsch. Oder das und das habe ich echt nicht gut gemacht, kannst du mir bitte vergeben. Und da kann sogar aus dem Schlechten etwas Gutes entstehen. Gott gebraucht dich mit deiner Schwachheit und er kann alles benutzen und alles verändern. Und das ist das Zweite, wo Gott uns herausfordert, ist, dass wir vertrauen. Vertrauen, dass Gott wirklich alles kann. Und dass er nicht nur theoretisch alles kann, dass er nicht nur früher Wunder getan hat, sondern dass er sie heute auch noch heute tun kann. Denn Gott ist der gleiche, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ein Mann, dem wir vor kurzem begegnet sind, sorry, das ist jetzt doppelt mit Klicken hier, jetzt haben wir es. Dieser nette Mann hier in der Mitte heißt Peter. Und den haben wir in Marzahn getroffen und wir haben so eine Umfrage entwickelt, wie man auch mit Leuten ganz chillig über den Glauben ins Gespräch kommen kann und wo die ihre echte Meinung sagen können. Und wir erstmal die echte Meinung auch so in der Statistik aufnehmen, wie die sie sagen. Und die sagen, ich glaube gar nicht, dann wird das aufgenommen. Und dieser Mann war einer von denen, der gesagt hat, nee, mit Glauben in Deutschland, da bist du bei mir komplett an der falschen Stelle. Ich bin Atheist. Und dann sagte ich ihm, ja, das ist voll gut, dass du hier mitmachst und dass du deine ehrliche Meinung hier sagst, weil es geht echt um deine Meinung. Er sagte, okay, dann, wie viele Fragen sind das? Ich sagte, 5, ist nicht so die Welt, kannst du machen. Und er machte dann mit und wirklich durch die Bank alle 5 Fragen. Kein Interesse an Gott, nee, noch nie was erlebt und so weiter. Das zog sich wirklich bis zum Ende durch. Und meine Begleiterin, die hatte am Ende noch so den Impuls, den trotzdem nochmal das Evangelium zu erklären. Und zu erklären, warum Jesus gekommen ist und wer Jesus ist. Ich habe schon gedacht, okay, ist echt toll, dass es macht, aber ja, so viel Interesse war ja da jetzt nicht gerade da. Und dann erklärte sie ihm das und plötzlich fingen seine Augen an zu leuchten. Und er sagte, pa, genau das Gleiche, das hat mir Jesus auch erklärt. Wir fragten, er war irritiert, was er denn meinte. Und er sagte uns, ja, also ich war damals richtig schwer krank, ich lag im Bett und plötzlich stand Jesus so am Fußende von meinem Bett. Und er wusste, das war Jesus. Und Jesus erklärte ihm, warum er gekommen ist, wer er ist und so weiter. Und er lud ihn ein praktisch, dass er in sein Leben kommt. Er fand die Situation ganz nett, hat aber erstmal noch nichts draus gemacht. Und dann erzählte er uns aber in einem Gespräch, nachdem er praktisch so aufgetaut war und Gott auch ihn an das erinnert hat, an diese Sehnsucht, die er schon lange in seinem Herzen getragen hat, dass er früher ja schon mal mit seinen Eltern in der Kirche war, aber er hat in der DDR gelebt und dort war das halt eher so, dass halt auch vom Staat her das nicht so gewünscht war. Er durfte auch in der Schule, wollte er gerne Religionsunterricht machen und der Staat, also die Schule, die Lehrer haben das ihm verboten, haben gesagt, nee, das machst du nicht. Und daraufhin hat er eine Entscheidung getroffen, hat gesagt, okay, jetzt glaube ich mal, es gibt keinen Gott. So mein neuer Glaube. Ich glaube es einfach, es gibt keinen Gott und so gehe ich jetzt durch die Welt. Doch tief in seinem Herzen war diese Sehnsucht. Seine Sehnsucht nach einem lebendigen Gott. Und die kann kein Mensch, kein Staat und niemand kaputt machen. Und plötzlich kam diese Sehnsucht wieder zum Leuchten. Und er fing an, wirklich sein Herz dafür zu öffnen. Er hat sich direkt auf der Straße dann für Jesus entschieden. Ja, Halleluja. Ihr könnt gerne für ihn beten, weil ich habe ihn dann eingeladen, auch noch zu unserer Gemeinde zu kommen oder einfach mit uns in Kontakt zu kommen. Er hat jetzt gerade seine Handydaten und alles nicht dabei. Ich habe ihm meine Nummer gegeben, hat sich leider nicht gemeldet bis dahin. Aber ich glaube einfach, dass Gott weiter Wege mit ihm geht und dass Gott auch, wenn nicht uns, auch andere Leute noch ihn vor die Füße schickt. Also ich fand die Story so krass, so cool einfach. Gott kann wirklich Herzen verändern. Von einem, nee, ich glaube gar nicht und ich habe noch nie was erlebt. Das hat er voll ernst gemeint. Aber weil er es einfach vergessen hatte, weil es einfach so zugeschüttet war. Und dann erinnerte er sich an das, was Gott schon in seinem Leben mega krass gewirkt hat. Und ein Vers noch. Prediger 11, Vers 6. Sehe morgens deine Saat aus und lege auch abends deine Hände nicht in den Schoß. Denn du kannst nicht wissen, welches von beiden gedeiht oder ob sogar beides gelingt. Manchmal ist auch so eine Phase, wo man einfach ganz klar merkt, okay, ich habe jetzt meine Arbeit getan, ich kann erstmal jetzt nichts weiter tun. Dazu auch noch eine Story. Guck mal auf die Uhr, habe ich noch Zeit? Okay. Eine Story, die mich, das war so ein richtiges Schlüsselerlebnis für mich. Auch wieder eine Fahrt mit dem Auto, WG, wie heißt das, Mitfahrgelegenheit. Und dann war so eine junge Frau, ist mit mir mitgefahren. Und ich habe gesagt, Herr, bitte gib mir doch irgendwie eine gute Gelegenheit. Und dann ging es irgendwie ums Studieren und ich sagte dann, habe gefragt, Herr, was kann ich irgendwie auf so einen Glauben ins Spiel bringen? Und dann habe ich gemerkt, ach ja, ich kann ja von meinen Eltern erzählen, dass sie ja nicht studieren durften. Habe ich auch gesagt, natürlich kam die Rückfrage, warum nicht? Ich gesagt, ja, weil meine Eltern in der DDR gelebt haben und Christen waren und deswegen als Christen das nicht machen konnten. Und ich merkte, wie bei ihr so eine innere Jalousie runterging. Kennt ihr das manchmal? So wurde echt gemerkt, dass okay, nee, danke, innerlich. Rasch das Themenwechsel, ich konnte gar nicht so schnell noch was sagen, so, zack, hat jetzt ein neues Thema angefangen, gesagt, okay, Herr, das war okay, bitte nochmal eine Gelegenheit. Dann unterhielten wir uns über was anderes und irgendwann gab es wieder so eine Situation, wo ich wieder den Glauben kurz reinbringen konnte und das Gleiche wieder. Jalousie runter, Themenwechsel. Und dann habe ich gesagt, Herr, sei so nett, gib mir noch eine Gelegenheit. Und dann erzählte sie mir von einem Autounfall, wo sie eingeschlafen ist und sie ist richtig unter einen LKW drunter gefahren, da war alles klar. Also das Auto war komplett kaputt, alles. Und die stieg einfach aus mit einem Kratzer. Und das Auto, was hinter ihr gehalten hat, der hat gesagt, der Mann, boah, ich hätte nicht gedacht, dass hier noch lebend jemand aussteigt. Und dann brachte ich es wieder auf Gott und habe ich gesagt, boah, der hat Gott sich aber echt bewahrt. Wieder ein kurz angebundenes Ja. Und Themenwechsel. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich habe es jetzt dreimal probiert. Jetzt mache ich es nicht nochmal. Jetzt bist du dran. Teilweise mal geschwiegen, nichts gesagt und teilweise uns über was anderes unterhalten. Und dann so kurz vor Ende der Fahrt fragte sie mich, sag mal, bist du eigentlich sehr gläubig? Und sie erzählte aus ihrem Leben, dass sie mal früher mit ihrer Mutter, ihre Mutter war auch nicht gläubig und ist dann irgendwie in die Gemeinde gekommen, hat sich da für Jesus entschieden. Das war aber eine sehr, naja, mit sehr vielen Regeln und Kleiderordnung und so weiter. Der musste dann auch irgendwelche Kleidchen anziehen und so, die sie gar nicht mochte. Und das war für sie Glaube. Und sie ist dann, wenn sie mit ihrer Mutter mitgehen musste, dann mitgegangen, hat dann hinterher das Zeug wieder ausgezogen, in die Ecke geschmissen und gesagt, damit will sie nichts mehr zu tun haben. Glaube und so, Kirche und so ist für sie gestorben. Und dann begegne ich ihr und ich bin direkt in dieses Bild gelandet. Ich war direkt in diese Schublade drin. Und deswegen reagiert es sich so. Es hat oft einen Grund, warum Leute so reagieren. Deswegen frage ich manchmal auch, okay, hast du irgendwas Negatives mit Gott, Kirche und so weiter erlebt? Und dann können die Leute manchmal auch, kann man ihnen eine Brücke bauen, damit sie anfangen zu erzählen. Und sie stellte ganz ehrliche Fragen und ich durfte sogar am Ende für sie beten. Sie hat sich so dafür bedankt. Konnte in die Johannesevangelium geben und sie nochmal einladen, alles, was sie bisher über Gott, Glaube, Kirche jetzt erfahren hat, einfach über Bord zu werfen und nochmal neu anzufangen. Gott nochmal zu fragen, Gott, bitte zeig mir, wie du wirklich bist. Nicht das, was am Menschen daraus gemacht haben, sondern wie du bist. Ich will dich kennenlernen. Das ist Gott. Und das ist der dritte Punkt. Wir dürfen staunen, was Gott tut, wenn wir diesen Schritt gehen und uns gebrauchen lassen von ihm. Das ist doch ein bisschen viel. Den Mann nämlich lasse ich mal weg, aber das sage ich ganz kurz. Der hat innerhalb von 3 Wochen hat er 6 unterschiedliche Christen getroffen, die ihm von Jesus erzählt haben. Hammer, oder? Und zwar zu unmöglichsten Zeiten. Mitten in der Nacht, in irgendeinem abgelegenen Park, im Bus, auch in der Nacht, also richtig, wo man denkt, okay, da ist kein Mensch unterwegs, da begegnen den Christen und erzählen ihm von ihm. Und da sagt er mir, das kann echt nicht sein. 3 Wochen, 6 Christen, jetzt kommst du noch hier. Und dann konnte ich ihm dann vermitteln, zu einem Christen da auch in der Nähe, der gewohnt hat. Also es ist manchmal so krass, wie Gott investiert und investiert und investiert. Warum? Weil er so ein Herz hat, so ein Herz voller Liebe und sagt, okay, die Menschen sind mir nicht egal. Deine Nachbarn sind mir nicht egal, sagt Gott. Deine Arbeitskollegen sind Gott nicht egal. Deine Freunde sind mir nicht egal. Und ich investiere und investiere. Ich habe alles gegeben, mein ganzes Leben. Und deswegen investiere ich auch hier noch viel mehr. Und tue Wunder über Wunder und begegne Menschen. Und er hat sich entschieden, dich und mich zu gebrauchen. In unserer Schwachheit. Er könnte es wahrscheinlich viel besser, wenn er Engel schicken würde. Aber nein, er sagt, okay, auch Menschen, die ihre Fehler haben, Christen, die ihre Fehler haben, die nicht perfekt sind, gebrauche ich. Und du machst den Unterschied. Und deswegen müssen wir uns auch keine Sorgen machen, was wir sagen, wie wir sagen, weil Gott selbst da ist, der uns auch diese Worte in den Mund legt. Ein Segen sein ist eine Entscheidung. Ein Segen sein ist deine Entscheidung, jeden Tag neu. Und diese Bitte, Herr, lass mich bitte ein Segen sein, wird deinen Tag verändern. Weil du dann mit einem offenen Herzen, mit einer Bereitschaft hinausgehst. Wer von euch war bei der Löwenparade dabei? 2014. Kommt schon, Leute, ihr seid alles Remscheider oder zumindest in der Nähe. Zwei Leute, nur drei. Wow. Und wer von euch kennt die Löwen? Hand hoch bitte. Aha, es sind einige mehr. Wie könnt ihr denn diese Löwen kennen, wenn ihr bei der Löwenparade nicht dabei wart? Das geht ja gar nicht, oder? Ja, die sind überall verteilt. Und ich würde mal vergleichen so, die Löwenparade ist sowas wie so ein Event. Eine Sache, eine Veranstaltung, christliche Sache, wo man Leute einladen kann. Und das, da kommen vielleicht auch ein paar haben es mitbekommen. Aber die Mehrzahl der Leute hat diesen Löwen nicht durch die Parade kennengelernt, sondern weil sie überall verteilt sind. Genauso wie ihr überall verteilt seid in dieser Stadt. Und jeder an seinem Ort ein Licht ist und ein Segen ist. Finde ich total Hammer, diese Idee. Auch wenn sie natürlich mit Wirtschaft auch ein bisschen zu tun hat. Ne? Aber schönes Beispiel auch Übertragung auf uns als Christen. Du bist in deinem Ort wichtig und du leuchtest da und du machst einen Unterschied. Und Gott, er setzt sich zum Segen in deiner Einzigartigkeit. Jetzt möchte ich einfach mal einladen, auch wenn du gerade merkst, du wurdest angerührt von Gott, angesprochen. Und du merkst, boah, ich möchte ein Segen sein. Ich habe mich vielleicht mein Licht irgendwie versteckt bisher oder ich möchte nochmal ganz neu leuchten. Dann laden wir dich jetzt ein, für dich zu beten, mit dir zu beten.